die fanden die Idee, dass wir Erfahrungen sammeln, in Ordnung, aber den Teil, wo wir dann sagen, also es ist Folgendes passiert. Sobald da Gefühle mit im Spiel sind, ist es natürlich schon auch krass.
Voll, davor hat jeder Angst.
Ja.
Wenn man Angst hat, so okay, liebt sie mich jetzt weniger, liebt sie mich gar nicht mehr.
Aber schau mal, was ist mit zwei Kindern? Hatten wir auch schon das Thema. Wie ist es mit zwei Kindern?
Kein Unterschied.
Ja, genau. Aber wieso sollte es mit
There is no difference.
Wieso sollte das mit Partnern anders sein?
Weil die nicht aus mir rausgekommen sind. Deswegen Doch. Kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen.
Manche Körperteile schon.
Aber halt nur sporadisch.
Los geht's.
So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern.
Hallo liebe Eltern, ich habe heute Besuch aus der Heimat, aus Regensburg. Ich freue mich voll, dass du da bist. Die Simone ist zu Gast. Wer sie vielleicht von Instagram kennt, da heißt sie Mösi. Darüber müssen wir auch gleich nochmal sprechen. Hallo.
Hi.
Schön, dass du da bist. Wir sind ja irgendwie jetzt schon voll lange so Instagram-Freunde, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Wie lange? Ich glaube so vier
Seit der
Jahre,
Schwangerschaft.
3 Jahre, irgendwie sowas, ja.
Also über 2 Jahre.
Ja, definitiv. Und ich sehe dich jetzt zum ersten Mal live, freue mich total.
Ich habe dich schon mal gesehen, aber aus meinem Versteck.
Hast du rausgelurrt.
Ja, ich war auf deiner Tour.
Stimmt, aber da hast du leider nicht Hallo gesagt. Habe ich mich danach, fand ich auch sehr schade, aber hey.
Eine sehr große Klappe, aber bin dann doch im Herzen schüchtern.
Ich auch.
Vielleicht habe ich ja einfach irgendwie oft das Gefühl, ich will niemandem auf den Sack gehen.
Ja, ich glaube auch, ich würde dich auch als sehr empathischen Menschen einschätzen. Und ich verstehe das auch, dass man sich dann denkt, so okay, die hat jetzt da gerade, ist gerade aufgetreten, da wollen jetzt wahrscheinlich 1000 Leute was. Ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Ja, du, ich kann mir vorstellen, dass es super aufregend ist und auch kräftezehrend und du gibst da alles und dann kommen da irgendwie sowieso schon ungefragt irgendwie massenweise Menschen auf dich zu und dann braucht es halt nicht noch jemanden.
Ja, ich finde, das spricht eigentlich für sehr viel Menschlichkeit und Empathie. Finde ich eigentlich ganz geil.
Aber dafür sehen wir uns jetzt in einer sehr heimeligen Umgebung.
Ja, und zu zweit allein.
Das ist mehr, als ich mir jemals erträumt hätte.
Simone, nur ganz kurz, irgendwie, du heißt Mösi auf Instagram. Warum Mösi?
Das ist die Deklination des Wortes Simone. Simone, Simöse, Mösi.
Okay, es kommt von Simone.
Ja.
Okay.
Ja.
Findest du Möse prinzipiell ein cooles Wort? Nee. Gar nicht, ne?
Null. Spricht ein Satz nicht mal zu Ende? Nein, die Antwort ist nein.
Also wenn zu mir jemand sagen würde, irgendwie, zeig mir deine Möse, würde ich einfach schreien weglaufen.
Absolut. Ich finde es sowieso sehr schwer, im Deutschen eine Sprache zu schaffen, die erotisch ist, weil das halt super schnell dieses Billo-Porno-Jargon abdriftet.
Ja, oder halt sehr medizinisch klingt.
Ja, dazwischen gibt's aber nichts.
Also ich finde Vulva gut.
Ja.
Scheide finde ich ehrlich gesagt auch. Ich finde Vulven
auch gut.
Okay.
Ha? Ich finde Vulven auch gut.
Ja, nee, da kommen wir später nochmal drauf. Aber was sagst du zum Beispiel, du hast jetzt 2 Jungs, ne?
Ja.
Was sagst du zu denen, was ist das?
Ich sag ihnen, das ist ihr Penis.
Der Punkt. Penis,
ja,
ne? Punkt.
Und die Hoden, Punkt. Also was...
Ja, oder?
Und der Witz, also da habe ich mich echt, da war ich echt kurz sauer. Wir waren beim Kinderarzt und ich sag, seit ich Mutter bin, zu den Genitalien meiner Kinder Penis. Und dann kommt der Kinderarzt und sagt, dein Pillermann. Und ich dachte mir so, wow. Und natürlich ist das für ein Kind halt erstmal so, der Pillermann gesagt. Ist natürlich ein Wort, das bleibt hängen. Das blieb halt hängen. Das war dann echt lang.
Der Pillermann.
Und ich dachte mir so, wozu? Wozu? Die ganze Arbeit, wozu? Bemühe ich mich.
Wozu die ganze Zeit Penis, wenn es jetzt doch der Pillermann
oder
ist?
Es ist doch echt. Und da dachte ich mir so, du bist Arzt. Du hast es studiert, Mann. Wieso krass. Sagst du sowas?
Ja, aber ich habe das letzte Mal auch dabei ertappt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war auch in einem Podcast, in einem anderen, wo ich das Wort Klitoris. Und dann habe ich auch erst so gesagt, die Klitoris. Weil ich auch nicht in der Lage war, ganz normal zu sagen, die Klitoris.
Weil man irgendwie gehemmt ist?
Weil man sich irgendwie auf eine weirde Art irgendwie so ein bisschen so, ja, die Klitoris. Ja, ist halt die scheiß Klitoris, Mann.
Ja.
Und das ist halt ein Penis, eine Scheide und das ist der Hodensack. So.
Ja.
Okay?
Und das heißt halt so.
Das heißt halt eben so.
Ja,
ja, ich finde es
auch.
Aber
wieso sind wir da noch so, dass man sich manchmal dabei erwischt, wie man stottert bei solchen Wörtern?
Ja, oder so auch merkt, das kostet einem so ein bisschen Überwindung, das jetzt wirklich einfach zu sagen. Das ist halt irgendwie, ja. Mhm. Ey, wie alt sind deine Kinder?
7 und 2.
Dann habt ihr euch ja richtig Zeit gelassen zwischen den Kindern.
Mehr oder weniger unfreiwillig tatsächlich. Es hat irgendwie nicht ganz klappen wollen. Ich glaube, das war damals sehr mit meiner beruflichen Situation verbunden, weil ich sehr gelitten habe unter der Festanstellung, in der ich zwischenzeitlich war.
Also was hast du gemacht vorher?
Ich bin einfach eine Werbe-Uschi und komme aus der Werbung, war immer in Werbeagenturen, bin Grafikerin und war dann in einer sehr stressigen Agentur. Habe mich da sehr unwohl gefühlt und der Kinderwunsch war eh schon da. Und dann ist man natürlich, wenn man im Beruf unzufrieden ist, eher gewillt zu sagen, ich lasse mich da in Anführungszeichen rausschwängern. Mhm. Ist, finde ich, sehr unromantisch, das so zu sagen, aber der Kinderwunsch hat bereits bestanden und der Wunsch danach da zu gehen auch. Also das war dann so ein Notausgang irgendwo, ja. Hat dann aber halt erst recht nicht klappen wollen.
Aber hat es beim ersten Kind dann sofort geklappt?
Super schnell.
Und ihr habt das auch richtig geplant beim ersten Kind?
Ja.
Wie lange wart ihr da zusammen?
Ja. Mathe ist jetzt nicht meine Stärke.
Also komm, also das ist halt die Beziehung. Ne?
Ja, also wir waren auf jeden Fall, wir haben 2013 geheiratet, da waren wir 4 Jahre zusammen, 2016 ist unser Kind geboren. Also an alle, die jetzt sehr motiviert sind. Dann
seid ihr schon ewig zusammen.
Ja, 14 Jahre werden es jetzt.
Wow, cool.
Ah ja, 14 und der ist 7, okay, das ist die Hälfte. Okay.
Anyway, hey, wir nehmen das hier nicht so genau, okay, lass uns mal. Okay, cool. Und das erste Kind, das ging ratzfatz.
Genau.
Finde ich jetzt auch mal irgendwie crazy, weil man...
Ist eigentlich oft andersrum.
Ja, und ich glaube, man geht ja dann irgendwie da auch davon aus, wenn das beim ersten Mal so krass geklappt hat, dann klappt das natürlich wieder sofort, ne? Mhm.
Aber das passiert halt auch viel, also sorry, aber so ein, der ganze Prozess, das macht so viel mit dir und ich glaube, dass auch oft dabei vielleicht, ja, hormonell viel umgestellt wird, dass es dann vielleicht auch sein kann, dass es beim zweiten erst recht Probleme gibt, weil einfach super viel passiert mit dem Körper.
Ja, entweder so, aber man sagt ja auch ganz oft so, okay, dann weiß der Körper schon, wie das anders geht. Und dass man dann viel schneller schwanger wird.
Meiner ist vielleicht ein bisschen langsam.
Also, nee, ich glaube aber, wie immer mit der ganzen Eltern-Schwangerschafts-Sache, ist es einfach super individuell.
Ja.
Und wie lange habt ihr es dann probiert? Also wirklich 5 Jahre oder wann habt ihr wieder angefangen?
Nee, ich würde sagen, so nach 2,5, 3 Jahren ungefähr haben wir angefangen. Mhm. Und dann bist du natürlich erstmal so, ja, das kann jetzt dauern, du tröstest dich. Und irgendwann, also der Altersunterschied im Endeffekt sind jetzt 5,5 Jahre zwischen den beiden Kindern. Also es waren schon auf jeden Fall locker 2 Jahre, wo es einfach ja aktiv probiert wurde, aber einfach nicht geklappt hat. Und das war, glaube ich, persönlich sehr stressbedingt. Also anscheinend auch mit dem Insulinwert zusammenhängt, aber grundsätzlich würde ich sagen eher stressbedingt.
Mhm. Und habt ihr euch irgendwann mal, also wann war so ein Zeitpunkt, dass man sich dachte so, hey, was ist denn los?
Ja, definitiv. Wobei ich ja wusste, und das ist halt schon beruhigend, wenn man weiß, man hat schon ein gesundes Kind auf natürlichem Weg empfangen und zur Welt gebracht, dass man weiß, okay, es geht. Es geht auf jeden Fall. Ich habe es jetzt nicht verlernt. Es ist auch nichts Großartiges Medizinisches vorgefallen.
Hast du dich checken lassen?
Ja. Und dann hieß es natürlich erstmal PCO. Das diagnostizieren die Ärzte wohl recht gern.
Ist das wo man anscheinend zu wenig...
Zu viele männliche Hormone.
Achso, nee. Und zu wenig Eier produziert?
Boah, das. Nee. Unregelmäßigen Eisprung. Aber das hatte ich nicht. Also, aha, ich wusste ja, dass ich einen regelmäßigen Eisprung habe. Also, und irgendwie weißt du dann schon, das kann irgendwie nicht sein. Und vertraust dann aber trotzdem oft auf Ärzte, obwohl vielleicht gar nicht genau geguckt wurde. Ich hatte aber immer das Gefühl, ich werde nicht richtig ernst genommen. Weil man halt sieht, okay, es ist eine Frau in gebärfähigem Alter, die schon ein Kind hat. Das kann funktionieren. Also
ja, man sagt ja auch echt so bis zu einem Jahr. Es ist halt auch echt normal, dass man es probiert. Ne? Also ich glaube irgendwie, da ist auch immer so eine Vorstellung da, dass man denkt, man wird sofort schwanger. Aber im Prinzip ist es ganz normal, wenn das ein Jahr lang dauert. Ja. Ne? Also
und es war dann im Endeffekt wirklich, ich wurde dann erst schwanger, als ich aus dem Job raus war. Und schon selbstständig war.
Krass.
Und dann auch frisch umgezogen sind. Es war, wir haben dann während dem Lockdown natürlich geguckt, dass wir uns irgendwie räumlich vergrößern, weil du merkst, okay, du sitzt irgendwie aufeinander, vor allem in so einer Quarantänesituation. Und dann wollten wir uns einfach räumlich vergrößern, haben dann ein Haus gefunden und aber nur ein Kinderzimmer. Mhm. Und dann wirklich Schlüsselübergabe war der Tag, glaube ich, an dem ich schwanger geworden bin. Cool. Und dann war so, okay, stimmt, jetzt ist das Haus irgendwie, es hat halt nur ein Kinderzimmer, macht jetzt natürlich nichts.
Ist jetzt auch erstmal wurscht, finde ich. Also ich habe jetzt auch vorhin in der letzten Folge mit Alex drüber gesprochen, dass uns das manchmal so auf den Sack geht, wenn Leute irgendwie ein Kind haben und dann sind die dann so, ja, wir brauchen jetzt ein Haus und ein Minivan und so, wo ich mir denke, ey, mach mal easy, ey. Und ich meine, bis die ein Kind braucht, wann würdest du jetzt im Nachhinein sagen, man braucht ein Kind ein eigenes Zimmer?
Ja, in der Pubertät, ganz ehrlich, vorher nicht, weil ich war mit meiner Schwester in einem Zimmer, bis wir 10 waren.
Ja,
und wir haben uns aber trotzdem regelmäßig die Köpfe eingeschlagen.
Dazu haben, wir haben es gehasst, aber...
Ja, natürlich. Aber natürlich lernst du daraus auch. Also du musst natürlich irgendwo lernen, so dein Revier zu verteidigen. Das macht, ja. Also, ne, wenn du dich ins gemachte Nest setzt, dann lernst du den Prozess nicht. Und das ist natürlich voll, und unter zwei Schwestern vor allem, die sich echt, wir haben uns dreckig
also, wir haben gegenseitig die Fresse poliert.
Boah, das war
die Caro und ich, also wirklich, man könnte auch wirklich sagen, also da ist Frauentausch, ist da noch Kulturprogramm.
Ja, absolut, ich unterschreibe das zu 100%. Ich weiß nicht, was in Regensburg im Grundwasser ist, dass die Girls da so abgehen. Wir haben uns wirklich...
Wie weit seid ihr auseinander?
4 Jahre.
Okay, wir 3.
Und wir haben uns richtig dreckig gegeben, echt, als Kinder. Scheiße. Also meine armen Eltern wirklich, dass die uns vor die Tür gesetzt haben und uns einfach unserem Schicksal überlassen haben, ist ein Wunder. Was die Nerven haben mussten mit uns beiden. Und jetzt ist halt so, dass sie in Amerika lebt, ausgewandert ist und wir vermissen uns so schlimm. Und ich sehe immer, ich weiß nicht, wie es im echten Leben ist, aber du und deine Schwester, ihr wirkt auch sehr harmonisch.
Ja, wir sind auch einfach Best Friends. Also ich meine natürlich, also die ist auch, wie gesagt, immer noch ein Mensch, der mich ultra krass auf die Palme bringen kann.
Mhm. Natürlich.
Also auch ganz schnell.
Ja, das bleibt.
Und auch wirklich so, dass ich nach wie vor dann immer noch Bock hätte, ja wirklich eine mitzugeben.
Verstehe ich. Also das ist so ein Punkt, das bleibt bei Geschwistern, aber diese extreme Liebe ist dazugekommen.
Diese absolut bedingungslose Liebe, und ich muss auch wirklich sagen, aber das ist für mich auch einfach so ein krasser Vertrauensmensch. Mhm. Und ich gebe auch mega viel auf ihre Meinung und so. Also, und ich meine, wir sehen uns auch nicht oft, gell? Wir sehen uns halt auch, du lebst in Wien, und das ist jetzt nicht Amerika, aber es ist halt trotzdem echt schade. Ja. Warum ist die ausgewandert, deine Schwester?
Die Liebe.
Auch ein Ami. Ja, ich meine, Ami ist ja Gott sei Dank hier in Deutschland. Bin ganz happy, ey. Also, ja, das ist scheiße, ne? Vor allem, man ist halt irgendwie so, das ist bedingungslose Liebe unter Geschwistern.
Absolut.
Auch bedingungsloser Hass manchmal, aber ja, auch bedingungslose Liebe eben.
Aber es sind so viele, so viele Gefühle und so facettenreich. Und das hast du eigentlich mit kaum jemandem, der nachträglich in dein Leben kommt. Also, ich glaube, das ist unter Geschwistern schon nochmal eine andere Stufe.
Ja, du verbringst halt einfach dein ganzes Leben miteinander davor. Das ist echt krass. Und halt auch die Kindheit. Und die Kindheit ist halt einfach auch...
Super prägend.
Voll prägend, eben. Also, wie ist es bei deinen Jungs jetzt? Sind die Friends?
Übel. Der ist so süß. Also, es ist so süß. Ich habe es mir nie vorstellen können, weil ich Geschwisterliebe in dem Alter nicht kenne.
Ja.
Das war, die eigene Erfahrung war einfach komplett gegenteilig. Das war einfach Krieg. Und bei den beiden, das ist so putzig. Der Kleine ist dann schon eher gewillt, dass er mal auf den Tisch haut und sich... Weil der Große würde am liebsten den ganzen Tag einfach nur wie ein Kuscheltier behandeln. Also
aber
der sieht den so als sein lebendiges, sprechendes Kuscheltier, das wir ihm geschenkt haben. ist jetzt nicht ganz so der Wahrheit entsprechend. Das ist natürlich immer noch ein Individuum, der auch Bedürfnisse hat, Gefühle hat. Und wenn er halt gerade keinen Bock hat, das
gestreichelt und rumgetragen
genau,
zu werden.
Genau, dann schreit er halt auch mal los oder haut. Oder verstehe ich aber auch. Dann muss ich halt ein bisschen durchsetzen.
Ja.
Weil sonst wird der Große wahrscheinlich einfach nur unterm Arm wie so ein Baguette geklemmt. Den ganzen
aber wie süß ist
das? Das ist mega süß. Und der hat also einen ganz krassen Beschützerinstinkt. Es ist also ganz, ganz süß. Oder wenn, es war Schulbazar, da durften sie so alte Kuscheltiere verkaufen, hat halt für ihn Sachen gekauft und so. Also der schaut immer erst, dass sein Bruder gut geht und dann kommt lang nichts und dann kommt er, das ist mega putzig.
Was ich manchmal so lachen muss, ich habe 2 Mädchen und die sind ja super, super, super nah beieinander. Ich glaube, das ist doch nochmal was anderes, weil die halt schon noch auch relativ in ähnlichen Sphären unterwegs sind. Und wenn man, die schlagen sich natürlich auch die Köpfe ein zu Hause. Aber du merkst auch voll, wenn dann ein anderes Kind von außen dazu kommt, dass meine große Tochter halt die Kleine so krass, nee, das ist meine Schwester. Hau ab. Oder das gehört meiner Schwester. Mhm. Und sich da voll verteidigt. Und ich finde, da steht mir noch irgendwie als Mutter oder als Papa daneben, denkt sich einfach nur so, oh Gott.
Man hat die stolzesten Momente und man hat die größten Fremdshaming-Momente. Aber ich finde immer dann, wenn man merkt, oh, das hat er von mir. Also immer, wenn ich mich erkenne in meinen Kindern, dann das sind die Momente, wo ich mir am meisten denke, oh Gott.
Ja, aber, oh Gott. Aber schön, aber natürlich auch manchmal so, ja, das hat es jetzt gleich auch von mir, scheiße. Ja, aber mein Gott, bin ja auch nur ein Mensch, was soll ich machen, ne?
Mhm.
Wie waren dann die Geburten und Schwangerschaften?
Die erste mega, also Bilderbuch, total unbeschwert. Kam pünktlich am Termin, ohne Hilfe, also einfach so, wie man sich's wünscht, ging schnell, ist nichts kaputt gegangen, seelisch, körperlich, alles tutti. Und der zweite war dann so, der hat auf sich warten lassen und hat dann auch nicht mehr aufgehört, auf sich warten zu lassen. Die Schwangerschaft war gefühlt 48 Jahre lang. Es war dann auch einfach heiß, es war...
Ja, wir waren natürlich ziemlich gleichzeitig, glaube ich, gell?
Wir haben beide im August entbunden.
Ja, ja, also wir haben sehr, und ja, ich weiß, von was du redest.
Ja, und das war dann irgendwann...
Wir sind ja auch beide Schwangere, die schon auch einfach, ja,
sehr grazil.
Man sieht sehr, dass man, also man sieht schon, dass wir schwanger sind. Mhm, auch von vom weit weg entfernt sieht man das.
Satellitenbildern aus.
Ja, sieht man, erkennt man uns noch sehr deutlich.
Ja, die Wassereinlagerungen sieht man bei Google Maps immer noch. Es war wirklich ein sehr, sehr glamouröser Moment meines Lebens. Ich war einfach so aufgedunsen und so erbärmlich und ich habe mich einfach so erbärmlich gefühlt. Ich war die ersten zwei Drittel der Schwangerschaft echt ein strahlender Engel.
Strahlendes Feenwesen.
Und irgendwann ging es dann rapide bergab. Ich weiß nicht, wann ich den Absprung verpasst habe.
Das denke ich mir in jeder Schwangerschaft, die ich bis jetzt hatte, wenn ich das auch auf Fotos verfolge, bis zum gewissen Zeitpunkt ist es echt okay.
Voll.
Und ich fühle mich auch wirklich wie eine kleine Sexgöttin, eine kleine schwangere sexy Maus. Und dann auf einmal kippt die Stimmung so krass bei mir.
Was ist passiert?
Wo ich mir wirklich jedes Mal denke, was ist denn da jetzt passiert eigentlich? Habe ich über Nacht 30 Kilo zugenommen.
Und du bist vor allem ja noch in dem Glauben, dass du so aussiehst, weil du ab dem Punkt, also bist du so verblendet und so von den Hormonen getränkt, dass du das nicht mehr siehst. Du siehst dich auf den Bildern von, keine Ahnung, von vorher, von den Babypartys, wo du vielleicht noch irgendwie ein schönes Shooting hattest.
Das sah ich auch schon nicht mehr geil aus,
Alter. Ja, und dann, aber der Punkt, wo du so erbärmlich ausschaust, das merkst du selber nicht mehr und das merkst du dann aber erst danach. Und siehst dann Bilder von den letzten
Zügen. Also ich habe das ehrlich gesagt schon noch gecheckt, dass das gerade nicht geil ist so. Ich hatte das eher ganz schlimm andersrum, dass ich danach, als das Baby da war, habe ich nicht gecheckt, dass ich halt einfach komplett im anderen Körper jetzt bin und dachte immer noch, ich habe halt Größe 34 und habe halt wirklich nicht gecheckt, dass ich jetzt einfach gerade eine 44 habe. Und wirklich, ich bin ab und zu wirklich erschrocken, wenn ich im Aufzug stand oder an irgendeinem Schaufenster vorbei bin, dachte mir so, Jesus, Evelyn, du bist viermal so breit wie vorher. Und ich habe das wirklich, weil ich immer noch in meinem Kopf dieser sehr, sehr schlanke Mensch war und habe wirklich, ich habe es nicht gecheckt. Und das war oft ganz schmerzhaft für mich, dann irgendwelche Fotos zu sehen, weil ich mir dachte, holy macaroni, das ist ja ganz anders, als ich mir das jetzt gerade dachte.
Man hält schon so an der Vorstellung fest, dass alles danach wieder so ist wie vorher, aber dann ist es halt erstmal komplett anders.
Ja.
Und meistens erstmal nicht so unbedingt besser, außer dass dieses Kind da ist. Und natürlich ist es wundervoll und es ist alles ganz toll, aber ich muss auch sagen, das Wochenbett hat mich auch jedes Mal echt fertig gemacht.
Inwiefern?
Ich liebe meine Freiheit. Ich liebe frei zu sein, ich liebe eigenständige Entscheidungen zu treffen.
Dann ist ein Leben mit Kindern einfach ein Genuss für dich.
Es ist wundervoll. Nee, das ist echt, also ganz, da habe ich einfach so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist super gern allein und ich bin auch super kreativ, wenn ich alleine bin. Mhm. Ich komme in meinen Arbeitsflow, wenn ich alleine bin. Ich brauche diese Zeit alleine, aber ich liebe das auch, mit meinen Kindern zu sein und Zeit mit denen zu verbringen. Beides zu vereinen ist aber einfach nicht möglich. Also es geht nacheinander, es geht halt immer erst das eine, dann das andere, aber du kannst irgendwie selten beides unter einen Hut bringen, ohne dass das andere zurückstecken muss.
Ja, vor allem, ich finde irgendwie auch, wenn man arbeitet, Arbeiten und Kinder, das passt einfach nicht zusammen, das kannst du einfach nicht verbinden. Also vor allem nicht, wenn die so klein sind.
Sehr, sehr
also,
schwer.
Ich finde das auch und ich habe auch wirklich, ich glaube auch, dass es mir deswegen auch so schlecht ging letztes Jahr, weil ich einfach immer mit einem Kind unterm Arm oder auf dem Schoß oder immer alles und das ist einfach nicht gesund.
Ich arbeite halt super gern, also ich brauche das auch zum Ausgleich und ich brauche also dieses, abgesehen davon, dass ich zwei tolle Kinder auf die Welt gebracht habe und die am Ende des Tages in dem Bett liegen und jeder hat noch seinen Puls und alles ist noch dran und ich bin immer froh um jeden Tag, der irgendwie glücklich zu Ende ging, aber ich brauche das zum Ausgleich total, dass ich für mich so dieses Gefühl habe, ich war anderweitig produktiv.
Und brauchst du das jeden Tag oder wie hast du dann so Momente?
Klar, hat man auch mal keinen Bock auf Arbeit, klar hat man auch mal keinen Bock. Also auf egal was, es gibt, glaube ich, nichts im Leben, das konstant immer, wo man immer dieselbe Motivation hat.
Doch, Essen.
Ja, okay, fuck. Wie gesagt, ich sitze hier und ich habe gerade ein Sandwich und ich würde einfach nur gerne meine Hose aufmachen.
Hey, warum machst du die Hose nicht auf? Verstehe ich wirklich nicht. Also, mich stört's nicht.
ASMR-Sounds, pass auf, Reißverschluss. Hört man das?
Und jetzt loslassen.
Na, wie war's?
Boah, Alter, ich fühle richtig, wie man das so... Weißt du was, ich mache auch einen Knopf auf.
Geil,
mach mit. Ich habe mir die Hose extra nochmal eine Nummer größer gekauft.
Ich habe ein Body on, das ist auch gut, schau. Sieht man da auch nichts.
Das ist schön, du siehst aus wie eine Zauberfee mit offener Hose. Ja. Einfach wunderbar. Ja. Was sind für dich die Momente in deinem Mom-Alltag oder in deinem Familienalltag, die dich krass herausfordern, wo du merkst so, boah, puh.
Wenn einfach der Wunsch nach diesem Rückzug da ist, also nach, ich müsste jetzt eigentlich fokussiert sein, weil ich habe das und das und das und das auf meiner Agenda. Ich habe vielleicht eine Deadline, ich habe vielleicht einen Termin und es kommt aber alles auf einmal. Es ist oft so, dass Dinge zu Zeiten kommen, wo es einfach gar nicht passt und dann aber immer geballt. Also es ist dann nicht so, dass es so tröpfchenweise ist, dass ein Kind braucht jetzt kurz mal das und das andere braucht kurz mal dies und dann kommt vielleicht noch der Mann, sondern wenn es eh schon brennt, dann kommt alles auf einmal und da könnte ich ausrasten, weil dann kann ich ja gar nicht mehr filtern, was soll jetzt Priorität und was nicht und dann schreie ich einfach.
Bist du dann auch so, also ich kann dann auch ganz schwer filtern?
Ja, das ist einfach
obwohl ich eigentlich echt so ein Mensch bin, der eigentlich voll sein Shit together hat und echt so also auch klar denken kann eigentlich, aber in solchen Momenten bin ich dann wirklich einfach
ich werde dann einfach so richtig
Dämon.
Ja, voll. Und ich schreie dann rum und dann verscheuche ich erstmal alle, damit ich Raum habe, um wieder klar zu denken, um meine Gedanken zu sortieren, muss ich erstmal alle verscheuchen. Und das mache ich, indem ich alle anschreie. Und dann ist erstmal Ruhe und dann habe ich quasi Zeit. Ja, folgt mir für mehr Mom-Hacks. Ja, es ist vielleicht nicht unbedingt die feine englische Art, aber es funktioniert.
Wie geht dein Mann damit um?
Der kennt es halt. Also, der hat halt zwei Möglichkeiten. Entweder er respektiert es dann in dem Moment, dass es einfach gerade nicht geht und dass ich jetzt kurz einfach meinen Kopf frei brauche und meinen Freiraum. Oder er geht halt unter. Aber
ist der dann auch manchmal aber auch pisst? Weil ich meine, du bist ja auch schon ein sehr, sehr krasser Charakter so. Und ich meine, der wusste ja vorher schon, auf was er sich einlässt. Eben. Ne?
Ja.
Aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, auch ein bisschen mit Alex so, der weiß ja auch, wer ich bin und der liebt es ja auch. Und der kann das auch, der kann richtig gut mit mir umgehen, Gott sei Dank auch. Aber es gibt trotzdem auch bei ihm schon, wenn der selber auch einen schlechten Tag hat und dann grantel ich den da so an, dann merke ich schon auch manchmal, es gibt Tage, wo er sich wirklich denkt, nee, heute nicht, Evelyn.
Nee.
So nicht, Fräulein. Nee, heute kann ich es auch nicht ab.
Das ist sehr selten. Also sehr, sehr, sehr selten.
Okay, geil.
Er kennt mich und er weiß, wie ich ticke und ja, er wusste das halt schon irgendwie vorher.
Also der belächelt das dann eher so ein bisschen.
Was heißt, nee, belächeln das, oh, dann würde ich ausrasten, wenn er das belächeln würde.
Nee, ja, aber er denkt sich eher so, ja gut, okay, Müsi halt
jetzt. Das ist einfach jetzt so, okay, ich bin jetzt ruhig und gehe, das legt sich von selbst. Er weiß ja, dass es in dem Moment nicht persönlich gemeint ist.
Ja.
Also das ist ja schon auch klar, dass es nichts Persönliches ist, sondern dass es jetzt gerade einfach too much ist. Und dann geht er halt auch einfach aus dem Weg.
Ja, es ist nicht so krass. Ich glaube, da ist auch jeder Unterschied. Ich glaube, da Leute, wenn es denen dann zu viel ist, die gehen dann so voll in sich rein und sagen halt gar nichts mehr. Aber ich bin halt auch einfach wie ein angeschossenes Reh.
Ja.
Also nee, Wolf.
Wenn es einen Konflikt gibt vor allem, dann möchte ich den klären. Und dann ist mir egal, ob jetzt die Stimmung gerade nicht passt oder dann möchte ich es halt jetzt klären.
Ich muss auch immer alles sofort rauslassen.
Weil sonst, das staut sich sonst so hoch und es arbeitet in mir. Und je länger ich das drin lasse, desto, das ist wie so ein Hefeteig. Das wird immer mehr und mehr und mehr und dann platze ich irgendwann. Und dieses, ich gehe jetzt erstmal irgendwie in den Rückzug und kläre das mit mir selbst, fällt mir sehr schwer. Sehr, sehr
also
schwer.
Ich, bis es nicht draußen ist, fällt mir das auch voll schwer. Danach ist es aber, ich finde, in einem Konflikt oder nach einem Konflikt, wenn es auch noch nicht ganz so geklärt ist, tut es mir aber ehrlich gesagt auch manchmal gut, weil ich dann checke so, okay, es ist auch ein bisschen over the top, Evelyn. So schlimm ist es jetzt auch nicht.
Ja, aber sich selber einzugestehen, dass man vielleicht selber übertrieben hat oder überreagiert hat, ist halt super schwierig.
Das kann ich irgendwie einfach sehr gut.
Ehrlich?
Ich weiß nicht warum, ja, voll.
Da darf ich noch an mir arbeiten.
Und nee, das würde ich mir auch echt immer voll von anderen Leuten wünschen, dass die einfach mal sagen, weißt du, was war gerade richtig scheiße, sorry. Mhm. Weil ich denke mir immer so, was ist daran so schwer? Wir sind doch alle manchmal scheiße.
Absolut.
Du, no, das sind alle Menschen.
Ja, also mir ist das schon bewusst in solchen Momenten, wenn ich einfach die Situation verschlimmert habe durch mein Verhalten, ja, definitiv. Und dann macht man es natürlich wieder an anderen Enden, versucht man es irgendwie wieder gut zu machen. Also man merkt es dann, glaube ich, schon auch an meinem Verhalten, dass ich halt dann danach wieder irgendwie so klein bin und wieder lieb.
Hallo,
und so.
Hey.
Ja, natürlich versucht man es auszugleichen. Aber es ist natürlich auch mit Kindern oft sehr schwierig, die Emotionen dann so unter Kontrolle zu halten. Auch den Kindern einfach nicht das Gefühl zu geben, so du bist jetzt gerade schuld, sondern mir persönlich ist es gerade einfach alles zu viel. Und ich finde das schon, mir ist es super wichtig, dass ich mit meinen Kindern reden kann. Und mit dem Kleinen geht das natürlich noch nicht. Aber mit dem Großen kannst du super reden. Also der ist ein super guter Zuhörer und der ist sehr reflektiert und der versteht sehr viel. Also das ist schon ein geiles Alter jetzt. Also klar, man 7, irgendwann sind die halt dann Grundschüler, dieses Babyhafte ist weg, so dieses ganze niedliche, putzige, einfach von so einem Kleinkind verschwindet und es ist auch traurig, wenn du dann Bilder siehst und merkst, boah, da war der Große so alt wie der Kleine jetzt und da war der total speckig und hat immer süße Sachen gesagt und irgendwie ein Wort immer falsch, zum Beispiel Fernsehding-Dong ist bei uns heute noch die Fernbedienung, weil es einfach so ein putziges Wort war, das hat er immer gesagt und das behältst du dann bei, aber das Baby verschwindet nach und nach. Aber dafür kriegst du halt echt eine coole, geupgradete Version von deinem Kind. Aber es, das anzunehmen ist oft schwer, weil du nostalgisch bist.
Und dann will man meistens wahrscheinlich ein drittes Kind.
Hell no.
Nee, ist für euch raus.
Ich bin so durch. Ja, wir sind, glaube ich, von dem Thema ein bisschen abgeschliffen können, wie die zweite Geburt war. Die war halt sehr, sehr, sehr schlimm für mich persönlich. Also ich habe da, glaube ich, echt einen Knacks davon.
Wirklich?
Mhm. Und seitdem bin ich auch
Magst
echt durch.
Magst du es erzählen?
Klar, also wie gesagt, es war sehr kräftezehrend und es war ja während der Pandemie. Mhm. Wir haben ja beide während der Pandemie entbunden. Und ich weiß, wie es ist, ein Kind außerhalb einer Pandemie zu entbinden, zum Glück. Aber beim zweiten Mal war das alles sehr fremdgesteuert. Und ich weiß, dass man bei einer Geburt wenig Kontrolle hat. Also das ist ja sowieso immer mit Kontrollabgabe verbunden. Aber in dem Fall war es einfach nochmal schlimmer. Wie gesagt, eigentlich ist es eine ganz gute Überleitung, weil wir hatten meine Schwester jetzt schon als Thema. Die hat selbst eine Tochter. Ich habe, wie gesagt, schon einen Sohn. Und wir waren immer gegenseitig bei den Geburten dabei.
Ach, wie krass,
also sie war zuerst. Meine Nichte wird jetzt 11. Und ich habe die Nabelschnur durchgeschnitten, weil mein Schwager konnte nicht da sein damals.
Was?
Und ich war bei der Geburt dabei, von der ersten Wehe an, und habe einfach so dieses, wie so ein Kind zur Welt kommt.
Aber mal ganz kurz für alle Eltern da draußen, die Kinder haben, die sich die Fresse einschlagen, ne? Also das kann auch, es ist dann trotzdem so, dass man danach halt einfach Friends Forever ist in Endless Love. Also das gehört dann manchmal
dazu. Also wirklich, meine Schwester und ich waren wirklich übel zueinander und dann im Endeffekt sind wir im Kreißsaal miteinander gelandet. Und sie bei mir auch. Also sie ist damals extra aus Amerika gekommen, als mein großer Sohn geboren ist, 2016. Und es war natürlich für mich dann umso schwerer, diesen Gang in diesen Kreißsaal zu gehen, an diesen Türen da entlang. Es gibt 4 Kreißsäle in Regensburg in dem Krankenhaus. Und ich wusste so, in Kreißsaal 1 ist meine Nichte geboren, in Kreißsaal 4 ist mein Sohn geboren und ich bin da jetzt ganz alleine.
Ach, dein Mann durfte gar nicht mit?
Am Anfang nicht. Und vor allem zu den Untersuchungen, weil ich bin ja über einen Termin gegangen, musste ich ins Krankenhaus. Das heißt, mein erster Kontakt mit diesem Krankenhaus nach dieser Zeit war allein. Und in dieser Ungewissheit, wann kommt dieses Kind endlich aus mir raus? Was kann ich noch tun, damit er endlich kommt? Ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr und ich wollte sogar meine Schwester dabei haben und es ging nicht. Und es war, ich konnte überhaupt niemanden mitnehmen, also weder mein Mann noch meine Schwester. Ich war komplett allein.
Das war immer noch so krass.
Es war noch tatsächlich so, dass der Mann erst rein durfte, wenn es richtig losgeht. Und ich saß da bei der ersten Untersuchung, hängst am CTG, sitzt da in dem Stuhl und ich habe geheult wie ein Schloss und wirklich eine halbe Stunde so richtig hässlich laut geschluchzt alleine im Zimmer. Ich habe eine ganze Packung Taschentücher verrotzt.
Weil du so einen Weltschmerz hattest einfach.
Das tat so weh, einfach dieses, ich war so alleine.
Oh Gott, ich verstehe es total. Und das ist auch einfach nicht cool.
Wie gesagt, ich mag es gern allein zu sein, aber das ist keine Situation.
Nee, also für mich, es gibt ja Frauen, die sind dann da wirklich so voll bei sich. Aber ich verstehe, ich brauche da auch mal einen Support einfach, sorry. Aber,
weißt du, das Problem war nicht, dass ich irgendwie Angst hatte oder dass ich jemanden gebraucht hätte, der mir meine Hand hält oder sowas. Ich weiß, dass ich das alleine schaffe und ich hab's auch geschafft. Aber ich war so machtlos. Ich war so machtlos und es war so unfair. Und ich wusste, ich kann mich jetzt auf den Kopf stellen und ich werde nichts an der Situation ändern können. Egal wie sehr ich mir wünsche, dass sie da ist, es wird nicht passieren. Egal wie sehr ich mir wünsche, dass mein Mann jetzt zur Tür reinkommt, es wird nicht passieren, weil es komplett fremdbestimmt ist. Und egal wie sehr ich diesen Wunsch in mir trage, es wird nichts ändern.
Ja.
Und das war so schlimm, auch zu wissen, mein Sohn sitzt daheim, wartet wirklich sehnsüchtig auf seinen kleinen Bruder und er wird mich im Krankenhaus nicht besuchen dürfen. Das waren lauter so Sachen, ich hatte dann einfach schon gar keinen Bock mehr. Wenn du schon weißt, dass es so wird, dann verlässt dich die komplette Kraft und die Motivation, überhaupt diese Geburt durchzuziehen. Und dann war es halt auch so, dass ich halt 10 Tage drüber gegangen bin. Ich glaube, du bist auch eingeleitet worden, wenn mich nicht alles täuscht.
2-mal sogar.
Und dann dieser Tag, einfach nochmal was zusätzlich Fremdbestimmtes, da on top. Das war halt für mich so, nein.
Hattest du auch Angst vom Einleiten?
Ich hatte keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, außer dass ich einfach wollte, dass ich in meinem Tempo und irgendwo, dass mein Körper von selber sagt, okay, let's go, let's do this.
Ja.
Und nicht, dass jetzt jemand sagt, oh, jetzt kriegst du eine Tablette und dann warten wir ein paar Stunden. Nein, verdammt, nein.
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Dann ging es halt auch nach der ersten Tablette, angeblich geht's bei den Zweitgebärenden super schnell. Ja, Spoiler. Wer hat sich dann nach 4 Stunden erstmal irgendwie ein WLAN-Passwort und Schokoriegel organisiert, wie so ein Teenager, der irgendwie zum Studieren auszieht? Dann ruft mein Vater ruft mich an, irgendwie, der ist auch so geil. Also über meinen Vater könnte man auch einfach eine eigene Folge drehen. Mein Vater ruft mich an, ob ich jetzt mit ihm nur kurz einen Sommerurlaub buchen kann. So, ja klar, ich kriege nur kurz ein Kind. Der kam zu meiner standesamtlichen Hochzeit mit einem Döner in der Hand ums Eck zum Rad.
Also he's living his life.
Der ist einfach, ja. Dann hätte ich ihm noch einen Urlaub buchen sollen. Sag ich, ja, ich krieg nur kurz ein Kind, das kann ich dann gerne jemand anders für dich tun. Dann habe ich noch für einen Fashion Haul bestellt. Klamotten habe ich noch bestellt für eine Werbung, die ich dann quasi drehen musste. Und dann gab's halt irgendwann nochmal eine Tablette. Und dann hieß es halt die ganze Zeit, da tut sich noch gar nichts. Ich dachte mir so, wann tut sich denn mal was? Mal jemand?
Man will halt auch mal, dass es losgeht dann, ne?
Boah, also, und dann im Endeffekt, ich habe mir dann schon gedacht, ist unangenehm, es zwickt irgendwie. Und dann guckt die halt nach und sagt, nee, sie spürt noch gar nichts, da tut sich immer noch nichts. Ich dachte mir so, sag mal, was ist denn, wie kann das sein? Ob sie eine erfahrenere Hebamme vielleicht holen soll, weil sie wäre selbst erst im 2. Lehrjahr, sag ich, du kannst jetzt holen, wen du willst, hol von mir jemanden von der Straße, hol den Hausmeister, ja. I don't give a fuck, hol irgendjemanden, der da schaut.
Hattest du wen?
Nee, es hat halt, es war so wie, wenn du deine Periode kriegst am Anfang, so dieses Ziehen, das war.
So ein bisschen brennen, ziehen.
Genau,
ja.
Und dann kommt die Hebamme und sagt, mal, sag mal, schon bei 4 Zentimeter. Ich dachte, so, Moment mal. Da kriegen andere Leute eine PDA bei 4 Zentimeter.
Hey, du hattest gar nichts?
Ich hatte halt erst, ja, ich war halt einfach auch leer. Ich habe nichts mehr
gespürt. Du hast gar nichts mehr gespürt.
Es war einfach, du hättest einfach mit dem Traktor über mich fahren können.
Aber ich finde seinen Muttermund nicht mehr zu spüren, weil dann lassen sie sich öffnen, finde ich auch schon Respekt.
Simone. Das war, mir war einfach alles egal.
Mein Schokoriegel fresse, mein Frieden.
Ja, und dann zum Glück war mein Mann im Auto am Parkplatz.
Der hat die ganze Zeit da gechillt.
Der hat halt den Großen weggebracht zum Onkel. Aha. Und hat dann so lange im Auto gewartet, weil er gedacht hat, was soll ich jetzt machen, bevor er jetzt dann nochmal irgendwie 20, 25 Minuten heimfährt.
Ja.
Und dann geht's vielleicht los und dann ist
und
vielleicht
voll schnell oder so,
Feierabendverkehr,
ne?
Oder so. Ja, dann wartet er jetzt lieber im Auto vor dem Krankenhaus. Voll. Und dann ging es um 6 los und 1/4 Stunde später war er dann da. Und das war aber halt komplett ohne Schmerzmittel, weil halt keine Zeit mehr war.
Wie schnell ging denn das dann?
Ich saß halt auf dem Petsi-Ball, es war dumm, die Erdanziehungskraft.
Ja, aber hast du dann nochmal richtig Schmerzen bekommen, Wehen oder so?
Ich
oder
war dann, das war, er kam dann um 6 Uhr, dann hieß es, wir sollen spazieren gehen. Das habe ich dann vielleicht noch so 5 Minuten ertragen und dann ging es aber halt hardcore los. Also es war halt erst nichts, nichts.
Und dann so
warten. Und dann war echt, also absolutes Weltuntergangsszenario. Ich hatte das Gefühl, mich zerreißt es einfach. Es war extrem. Oh und Gott. Halt gar keine Zeit für Schmerzmittel, also für nichts, weil das halt so schnell ging, dass ich mir halt erst dachte, ne, ja, jetzt sitze ich das mal aus, weil wer weiß, wie lange sich das jetzt zieht. Und dann irgendwann habe ich aber festgestellt, ich muss pressen. Wieso? Wieso muss ich pressen? Bis ich geschnallt habe, oh shit. Und ich habe dann wirklich gemerkt, wie so jeder Zentimeter dieser Kopf weiter durch den Muttermund nach draußen wandert. Und ich habe beim ersten Kind auch tatsächlich geschafft, relativ wenig beziehungsweise nur so angestrengte Geräusche zu machen, weil ich das immer ganz furchtbar fand. Aus meinen Erfahrungen in den Kreißsälen, wenn die Frauen so schreien. Ich fand das halt immer so, es erschüttert einen
einfach. Gut, dass du nicht neben mir warst, weil ich habe mir einfach die Seele aus dem Leib geschrien.
Und beim zweiten Kind musste die Frau neben mir beruhigt werden. Das war eine Erstgebärende.
Oh Gott.
Die mussten sie beruhigen, weil ich so geschrien habe. Ich habe sowas von hässlich gebrüllt, wie so ein
ranziges
Gorilla.
Du hast wie eine Löwin gebrüllt, weil du ohne Schmerzmittel, obwohl du vielleicht einfach der Sache überhaupt nicht jetzt erstmal so, ne?
Ja, wie so ein toll
entgegenkommen konntest. Einfach, du hast halt einfach um dein Leben und um das Leben deines Kindes gebrüllt.
Ist ein tollwütiger Gorilla, dem Gabelstapler über den Fuß fährt, habe ich geschrien. Ich war heiser. Ich war echt so.
Aber weil weil du solche Schmerzen hattest.
Das war so schlimm. Ich glaube, dass jede Geburt ungefähr ein ähnliches Maß an Schmerz mit sich bringt, je nachdem, wie du es halt verteilst. Ich glaube, wenn es so ein bisschen entzerrter ist, dann hast du einfach, jeder hat so 100% Schmerz bei einer Geburt.
Oder man kommt so langsam immer so ein Stückel näher, irgendwie so an den Schmerzlevel 1000.
Weil der Prozess ist dasselbe und je nachdem, wie schnell das geht, hast du halt dementsprechend Pausen oder vielleicht mal kurz einen Moment, wo du Luft holen kannst. Aber wenn es dann so komprimiert ist, ich glaube, das ist einfach, derselbe Prozess, derselbe Schmerz, halt einfach nur innerhalb von kurzer Zeit und das halt extrem heftig. Und dann halt auch ohne, wie gesagt, irgendwelche Mittelchen dagegen. Das Letzte, an was ich mich erinnern kann, ist, ich habe dann noch gesagt, Lachgas. Und das Letzte, was ich noch sagen konnte, dann haben die mir noch diese Maske gegeben, die letzten 5 Minuten. Dann habe ich das Gesicht von meinem Trauzeugen gesehen, wie das sich so dreht. Wie bei Alice im Wunderland, wenn dieser diesen Dings da
runter... Warum dein Trauzeuge?
Keine Ahnung. Er hat nichts mit der Zeugung dieses Kindes zu tun. Feierlich.
Also das war schon so ein bisschen halluziniert.
Ich habe einfach halluziniert, ja. Ich habe mir das einfach früher geben lassen. So.
Ja, aber könnte auch mal von denen auch jemand auf die Idee kommen können, oder? Aber sorry.
Ich muss mal fragen, ob das nachträglich, ob ich jetzt einen Gutschein habe für so Lachgas, dass ich jetzt nochmal hingehen kann.
Du kannst ja lebenslänglich so viel Lachgas einatmen, wie du möchtest.
Das würde ich jetzt gerne wissen, weil dann würde ich jetzt vielleicht dann, wenn ich heimfahre, nur kurz da vorbeischauen. Das war nämlich
die würde noch kurz einen Stopp machen bei euch.
Ja, es war eigentlich ganz, ganz funny.
Hey, aber krass.
Und deswegen
bin ich du saßt auf dem Petsi-Ball die ganze Zeit.
Und dann bin ich da halt so, automatisch wippst du dann ja und durch diese Bewegung hat es den, glaube ich, auch nochmal so rauskatapultiert und es war extrem, extrem, extrem schmerzhaft. Dann hat er mich nur so, musste ich ein bisschen genäht werden und es war dann auch so ein Seemannsknoten, so ein 8-facher, der dann super unangenehm war. Also es war einfach, und seitdem ist es wirklich so, dass ich sehr, sehr, sehr schmerzempfindlich bin und wenn ich mich nur beim Rasieren irgendwie schneide, dann stehe ich total versteinert in der Dusche und schluchze und bin total verstört. Also ich glaube, ich habe einfach einen Knacks davon.
Oh Mann.
Ich müsste, glaube ich, mal fachmännisch mit jemandem darüber sprechen.
Vielleicht einfach sich mal ein kleines Therapiechen
gönnen. Ja, ich glaube auch. Aber ich muss auch sagen, dass es tatsächlich immer noch so tief sitzt, dass jetzt am Geburtstag, der war jetzt zum zweiten Mal, immer zu so Uhrzeiten, wo ich wusste, dass irgendwas passiert, hatte ich echt mit dem Kreislauf zu tun. Also das hat echt, ich habe das beobachtet den ganzen Tag und es ist mir immer wieder aufgefallen, dass immer wenn ich wusste, okay, jetzt ist zum Beispiel die Einleitungstablette in 2 Jahre her.
Das wird dein Körper das so abgespeichert haben?
Das hat mein Körper abgespeichert. Das ist richtig. Und um die Uhrzeit, wo er dann geboren ist, habe ich auch einfach Rotz und Wasser geheult. Ich liebe dieses Kind. Aber es hat gedauert. Das war am Anfang echt...
Weil du dir dachtest so, what did you do to me?
Ich wusste, er kann nichts dafür. Ich wusste, das ist nicht seine Schuld. Aber ich hatte einfach Angst, dass, das ist total bescheuert, dass wenn er nicht kommt von selber, dass er keinen Bock hat auf uns als Familie.
Mhm.
Also, dass
dann hätten aber beide meiner Kinder keinen Bock auf uns.
Und das kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass man auf euch keinen Bock kommen kann. Weil ich glaube,
vielleicht baue ich das jetzt auf.
Das ist unfassbar.
Aber ich glaube wirklich, wenn ich nicht, die wären, ich wäre immer noch schwanger,
ja,
mit dem ersten Kind.
Ich
glaube, die wären nicht rausgekommen.
Ja, ich will jetzt auf jeden Fall irgendwie in deine Richtung unsensibel sein und auch nicht in die Richtung der Hörerinnen. Ich weiß, dass das Quatsch ist, was ich sage. Ich weiß, dass das totaler Quatsch ist. Aber in meinem hormongesteuerten Hirn war das so damals. Und das konnte ich halt schwer rauskriegen, den Gedanken.
Und du dachtest dir dann so, warst du dann irgendwie, warst du sauer irgendwie auf das Baby? Oder warum hast du dich so schwer getan, dann irgendwie?
Ich glaube, ich hatte Angst davor, dass wir keine Bindung zueinander haben.
Mhm.
Das war einfach, ich hatte einfach Angst, weil beim ersten, ich wusste halt, welche Bindung ich zu meinem ersten Kind habe. Und die ist halt einfach wundervoll, die ist super innig. Und ich dachte mir, das kann man kein zweites Mal schaffen, was totaler Schwachsinn ist.
Aber ich glaube, dass da total viele Mamas und Papas irgendwie crazy Gedanken haben, weil dieser Gedanke auch so überfordert und man irgendwie das nicht einschätzen kann und irgendwie macht einem das einfach auch alles Angst.
Mhm.
Ich glaube, so Gedanken hat jeder.
Ja, und das ist auch wichtig, die auszusprechen, einfach damit man weiß, man ist nicht alleine.
Ja, man ist nicht allein, jeder denkt sich so ein Quatsch irgendwie.
Aber es ist trotzdem totaler Schwachsinn gewesen. Im Rückblicken denke ich mir so, oh mein Gott, ich würde gerne in die Vergangenheit reisen, mich einfach selber kurz in den Arm nehmen und sagen, hey, komm, jetzt Arschbacken zusammenkneifen, alles wird gut. Aber das wusste ich halt damals nicht.
War das dann aber eine Art Sturzgeburt?
Mhm, schon.
Ja.
Ja, also vom Erlebnis, vom... Ja, rückblickend, also definitiv war das eine Sturzgeburt. Das war ja wie so ein Fallschirmsprung, wie so ein Bungee-Jump. Das war extrem, das war ein extremes Erlebnis.
Hast du das bei deinem Baby, glaubst du, auch gemerkt?
Der ist super entspannt.
Der war super entspannt.
Der ist von Anfang an ist super entspannt gewesen, der ist bis heute super entspannt. Ich glaube, dass der einfach dass meine eigene Unsicherheit und die ganze Situation, dieses darf mein Mann in Kreissaal, meine Schwester ist nicht da,
ja.
Angst davor, dass die Bindung irgendwie vielleicht nicht so ist wie beim ersten Kind. Das war einfach alles in meinem Kopf. Und ich glaube, dass er sich in seiner warmen Fruchtblase gedacht hat, das ist so schön. Und
ich glaube, das ist auch geil, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, das ist echt richtig. Dieses Floating-Erlebnis kann man sich doch buchen, so bei, keine Ahnung,
chillst halt einfach da drin.
Chillst dann im Wasser. Ja. Ich glaube, das ist sehr, sehr entspannt gewesen für ihn. Aber außerhalb war halt die Welt irgendwie so im Ungleichgewicht. Und das hat viel gemacht mit mir.
Aber du hast auch noch viel Zeit, dass du damit irgendwie so Freundschaft schließt und das vielleicht nochmal aufarbeitest.
Voll.
Vielleicht ist das echt ganz gut.
Ja.
Weil ich glaube, man unterschätzt solche Situationen.
Absolut.
Mhm.
Das macht viel mit einem und das, man muss das aussprechen. Man muss also vor allem als Mutter auch die ganzen negativen Sachen aussprechen.
Ja, und die tun manchmal auch irgendwie, finde ich, auch weh in dem Moment, wo man sie ausspricht, aber sie sind halt da.
Ja, ich habe zum Beispiel zu meinem großen Sohn gesagt, dass der Geburtstag vom Kleinen einerseits für uns ein super schönes Ereignis ist und wir jetzt jedes Jahr wirklich mit allem, was dazu gehört, feiern werden, aber es ist trotzdem immer eine Erinnerung und das ist jetzt echt ein Zitat, das mir wehtut, an den schlimmsten Tag meines Lebens.
War das wirklich der schlimmste Tag meines Lebens? Absolut. Oh Mann.
Und es, er hat es nicht verdient, dass ich so über seine Geburt spreche. Ich habe es halt so empfunden, aber ich bin trotzdem super dankbar für diesen Tag. Also es ist ein ganz komisch gemischtes Gefühl in Bezug auf diesen Tag und seine Geburt. Es hat er nicht verdient, dass ich so spreche, aber es war für mich in dem Moment, bevor ich ihn kannte. Also ich weiß jetzt, dass ich nicht alleine war, weil ich ihn jetzt kenne. Ich weiß jetzt, was er für ein Mensch ist. Und wenn ich damals gewusst hätte, dass er dabei ist, dass er ja quasi immer bei mir dabei ist, hätte ich mich nicht so alleine gefühlt. Aber ich kannte mein Kind zu dem Zeitpunkt nicht.
Aber Simone, du bist halt auch ein Mensch, ne? Und hast halt auch deine Gedanken. Also ich finde schon irgendwie, wenn man Kinder hat und auch gerade so kleine Babys, dann fühlt man sich oft für gewisse Gedanken immer gleich so schuldig oder denkt sich so, hier, darf ich nicht denken oder so. Aber ich finde das so geil, dass du das jetzt auch einfach mal so aussprichst, weil ich glaube, dass es echt vielen, vielen, vielen Leuten da draußen so geht. Und die schämen sich halt auch für die Gedanken, aber die sind halt einfach da und das ist auch okay, in dem eine Berechtigung auch da zu sein. Deswegen.
Und das ist dann ein Prozess, den kann man dann immer noch mit sich ausmachen, wenn das Kind dann da ist und dann lernt man sich kennen gegenseitig und stellt fest, hey, boah, dich hätte ich damals halt vielleicht auch bewusster gebraucht, du warst aber da und das weiß ich jetzt.
Ja.
Und das ist schon ein Trost, einfach zu wissen, okay, er war ja eigentlich die ganze Zeit bei mir.
Ja, aber guck mal, also da hilft es ja auch wieder, sich irgendwie zu reflektieren und so weiter und dann zu gucken, ja, vielleicht, aber es braucht halt Zeit. Mann, scheiße, sind jetzt eigentlich schon am Ende und ich wollte eigentlich noch mit dir reden, weil du liebst ja irgendwie Poli, oder? Fuck, auch geiler Themensprung.
Ist ein harter Cut.
Aber so ist es bei uns Eltern. Wir müssen einfach, wir müssen sagen, was wir denken. Wir müssen fragen, was wir denken. Wir haben alle keine Zeit.
Wir haben keine Zeit. Also schnell, was wissen, alles wissen.
Lebst so, du jetzt zack, Poli zack, oder zack. Was?
Ich habe einen Ehemann, ich habe zwei Kinder und ich habe auch eine Freundin, ja.
Also das ist deine feste Freundin? Das ist
meine feste Freundin.
Hat die auch einen Mann?
Die hat auch einen Mann und zwei Kinder. Sollen wir mal
wirklich
eine Folge aufnehmen?
Ist das jetzt dein Ernst?
Das ist mein absoluter Ernst und ich weiß, wie bekloppt das klingt.
Nein, ich finde, das klingt überhaupt nicht bekloppt. Ich meine, das ist ja genau das, wo sich tausende von Menschen Gedanken drüber machen. Gibt es denn sowas? Funktioniert denn sowas?
Immer mal wieder, ja. Es ist.
Aber warst du schon immer bisexuell?
Anscheinend ja, aber es kann halt auch echt manchmal Jahrzehnte dauern, bis man das checkt.
Also du hast es erst als Mutter gecheckt?
Ja, das ist ein bisschen spät.
Wie kam das dann?
Also ich hatte schon vorher so meine Erfahrungen gesammelt, aber ich habe trotzdem immer gedacht, ich bin hetero, was total, also rückblickend denke ich mir so, ja okay.
Der von Natalie Nat.
Ich habe das irgendwie, weil man das so, du kriegst das halt irgendwie immer vorgegeben von der Gesellschaft, du heiratest irgendwann, kriegst Kinder, hast dann irgendwann so dein Zuhause. Und der Gedanke, Kinder zu haben, war schon immer für mich ein absolutes Ziel. Ich wollte immer Kinder und dann ist halt irgendwie auch logisch, so, ja, da muss man halt dann einen Mann finden und heiraten. Ne? Aber nicht, dass ich jetzt das bereue, dass ich einen Mann gefunden habe und den geheiratet habe, aber Fakt ist, man muss dafür halt nicht unbedingt hetero sein.
Nee, gar nicht.
das weiß ich jetzt und ich habe viel über mich gelernt das letzte Jahr. Es ist halt auch nochmal ein ganz anderes Verständnis, wenn du jemanden hast, der selbst auch diesen Prozess durch hat. Dieses
aber jetzt verstanden, ist das schon ganz
haben,
lange eine Freundin von dir? Oder kennt ihr euch frisch?
Ein Vierteljahr sind wir jetzt zusammen.
Also ihr seid auch zusammen?
Ja.
Also du hast quasi zwei
PartnerInnen. Ja. Ja, es ist anstrengend.
Das ist für mich jetzt, also für mein kleines Gehirn, das ist gerade, für mein kleines monogames Gehirn, das ist gerade so, hä? Und habt ihr euch sofort ineinander verliebt?
Absolut, in der allerersten Sekunde, ja.
Beide.
Mhm.
Wie crazy.
Das ist mir noch nie, also dieses, wirklich, also wenn es sowas gibt, wie, das ist halt so kitschig, Liebe auf den ersten Blick, dann war das definitiv.
Also aber halt auch sexuell.
Ja.
Weil ich meine, ich kenne schon so Liebe auch auf den ersten Blick und dass man auch irgendwie Frauen also, trifft und man sich denkt, man, ich bist aber so cool und so toll.
Also das erste Treffen war nicht sexuell, wenn es jetzt die Frage ist. Das erste Treffen war einfach ein Treffen, aber da hast du einfach schon gemerkt, okay, das, ciao, keine Chance. Ja.
Wie habt ihr das dann euren Männern verklickt?
Ja.
Oder wann habt ihr das überhaupt für euch?
Also natürlich, es war im Vorfeld alles kommuniziert. Ganz wichtig.
Habt ihr euch erstmal die Liebe gestanden?
Das sind jetzt sehr viele Fragen, die chronologisch durcheinander sind.
Ich bin also auch durcheinander gerade.
Ich verstehe es. Es ist auch, die Folge ist jetzt so ganz...
Ja,
so
sorry,
so
also die Folge hat eine weirde Wandlung, aber so
voll,
sind wir eben.
Voll, voll. Ich habe das natürlich erst, also wir haben das beide mit unseren Männern besprochen, ob das in Ordnung wäre, wenn wir da mal Erfahrungen sammeln gehen, um dann festzustellen, shit, das ist irgendwie ein bisschen nach hinten losgegangen, that escalated quickly. Und dann ist natürlich der Prozess zu sagen, ja, du bist schon, mich vielleicht verliebt, das ist dann schon krass. Das ist dann natürlich auch erstmal nicht lustig.
Also eure Männer fanden die Idee, dass ihr da auch jetzt Erfahrungen sammelt,
erstmal
nicht so toll.
Die fanden die Idee, dass wir Erfahrungen sammeln, in Ordnung. Aber den Teil, wo wir dann sagen, also es ist Folgendes passiert. Sobald da Gefühle mit im Spiel sind, ist es natürlich schon auch krass.
Voll, davor hat jeder Angst.
Ja.
Wenn man Angst hat, so okay, liebt sie mich jetzt weniger, liebt sie mich gar nicht mehr.
Aber schau mal,
was
wie ist es mit zwei Kindern? Hatten wir auch schon das Thema. Wie ist es denn mit zwei Kindern?
Kein Unterschied.
Ja, genau. Aber wieso sollte es mit
Erwachsenen anders? There is no difference.
Wieso sollte das mit Partnern anders sein?
Weil die nicht aus mir rausgekommen sind. Deswegen kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen.
Manche Körperteile schon.
Aber halt nur sporadisch. Hey, also ich kann es mir, deswegen bin ich auch gerade aufgeregt. Mhm. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Deswegen finde ich es auch mega interessant. Mhm. Also das heißt, du liebst beide gleich?
Ja, also ja, was heißt gleich? Jeder hat halt so Seiten an sich, die ich liebe. Und das sind unterschiedliche Seiten. Also,
aber ihr macht nicht zu dritt Sachen?
Nee.
Also das ist wirklich, das sind deine zwei Partner.
Das sind meine zwei.
Voll der Boss.
Nee, voll der Boss.
Okay, und also nochmal ganz, also, wann habt ihr jetzt für euch als Frauen festgestellt, dass ihr euch wirklich verliebt habt?
Ziemlich schnell. Also auch da war es so, genauso wie mit dem Fakt, dass ich lange irgendwie vor mir hergeschoben habe, dass ich ja offensichtlich nicht heterosexuell bin, war dann so der Punkt, wo ich mir nicht eingestehen wollte, dass ich mich verliebt habe. Das war dann, okay, sie geht und ich bin traurig. Warum? Wieso bin ich denn traurig, wenn sie geht? Ja, vielleicht, weil du nicht willst, dass sie geht, du,
ja, also,
Otto.
Also, das verstehe ich jetzt nicht. Aber hast du das gecheckt? Weil ich meine, du warst ja vorher schon hetero geprägt, hast ja hetero geprägt gelebt.
Mhm.
Und war das für dich auf irgendwie auch so, du bist jetzt auch, hast ja auch eine Familie gegründet.
Ja.
Dass du irgendwie gar nicht gecheckt hast, dass du dich wirklich so verliebt hast?
Mhm. Das musst erst mal selber damit klarkommen, mit der Erkenntnis, ja.
Das klingt jetzt so dumm, aber das fühlt sich dann genauso an, als wenn man einen Mann verliebt. Das sind die allergleichen Gefühle.
Ja.
Aha, okay.
Also natürlich in dem
Punkt...
Es
ist einfach scheißegal, ob das...
Es ist scheißegal und vor allem in dem Punkt ist es halt noch dazu, dass es neu ist und aufregend, weil man es ja noch nicht hatte. Also ja, sich in einen Mann zu verlieben ist so das eine, aber das, wenn du das ein paar Mal erlebt hast... Ist es nicht weniger aufregend?
Schuh.
Nee, das ist kein alter Schuh. Das ist immer noch aufregend, aber in Bezug auf Frauen ist es halt nochmal zusätzlich aufregend, weil es noch dazu neu ist.
Crazy. Aber ich finde es so krass, dass ihr euch getroffen habt und habt euch beide ineinander verliebt, obwohl ihr beide verheiratet seid und beide Kinder habt. Das fand ich irgendwie,
und das kam halt
was
also
für eine absurde Begegnung.
Und weißt du, wir waren halt beide in der super glücklichen Ehe, wo uns an nichts gefehlt hat, außer dass wir eben diese Erfahrung machen wollten, die aber, wenn es jetzt nicht passiert wäre, auch keinen Abbruch getan hätte. Es war jetzt nicht so, dass ich unglücklich war oder dass sie unglücklich war. Im Gegenteil, wir waren super happy. Wir sind beide an einem Punkt in unserem Leben mit kleinen Kindern, in der funktionierenden Ehe, wo alles tutti ist. Und es kam aus dem Nichts.
Ist das verrückt einfach.
Richtig hinterhältig.
Aus Aber ich finde es auch so krass, dass du jetzt sagst, ihr wart gar nicht, also keiner von euch war irgendwie unzufrieden in seiner eigenen Beziehung.
Null.
Weil man sagt ja oft so, ja gut, okay, dann hat da vielleicht was nicht gepasst.
Nein.
Oder die waren irgendwie unglücklich, was weiß ich, ne?
Absolut,
das finde ich
nicht
so krass.
Und das war einfach nur dieser Wunsch, das mal auszuprobieren und mal gucken, wie es wird. Also nicht aus einer Motivation draus, dass man sagt, boah, es fehlt einfach was. Jetzt ist es so, dass mir was fehlen würde ohne. Aber hätte ich es nicht erfahren, wäre ich ganz normal weiter existiert und wäre immer noch glücklich.
Und eure Männer haben das dann, also wie war das für eure Männer?
Ja, das ist ein krasser Prozess. Also das kann man jetzt schwer schönreden. Das ist ein ganz, ganz, ganz krasser Prozess, weil es natürlich keiner erwartet hat. Und dann auch einfach sich einzugestehen, ja okay, also das ist halt jetzt so und es geht halt nicht mehr weg. Es ist halt jetzt keine Phase. Es ist keine vorübergehende Verwirrung. Es ist halt jetzt eine Erkenntnis, die bleibt. Ja, dann muss halt auch erstmal damit klarkommen. Viel verlangt.
Super. Aber das hat jetzt auf beiden Seiten geklappt.
Die haben ja beide nichts falsch gemacht. Also die Männer haben nichts falsch gemacht. Im Gegenteil, die haben uns ja so viel Freiheit gelassen, dass es überhaupt dazu kam. Das heißt, sie können sich ja jetzt nicht wirklich viel vorwerfen oder wir können ihnen nichts vorwerfen. Die haben uns insgesamt 4 tolle Kinder geschenkt. Die
sind tolle Ehemänner auch für euch, ne? Also.
Und die sind nach wie vor halt super supportive. Also es ist auch ein Wunder, weil ich glaube, ich hätte ihn angezündet. Andersrum, weil ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Ich muss auch echt
angezündet. Hey, ich habe mich in Manfred verliebt.
Ja, wenn es ein Manfred wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich nie angezündet. Andersrum, ich kann es mir sehr schwer vorstellen, wie das andersrum gelaufen wäre. Aber es ist natürlich schon ein krasser Liebesbeweis, einfach zu sagen, ja, okay.
Aber küsst ihr euch dann auch vor euren Männern? Oder lebt ihr dann eure Beziehung zusammen eher für euch alleine aus?
Also wenn wir, also wir kennen uns alle untereinander, also wir haben uns alle natürlich schon auch mehrfach live gesehen oder sehen uns regelmäßig. Natürlich hält man sich dann schon auch aus Respekt vor dem anderen zurück und versuchen das dann natürlich dann schon eher so für uns zu leben. Also natürlich vor den Kindern hält man sich auch zurück.
Also eure Kinder wissen jetzt nicht, dass du noch eine Freundin hast.
Die kennen sich schon und die Kinder spielen auch zusammen und so, aber wir haben jetzt nicht vor den Kindern irgendwie ja keine Ahnung, dass wir uns jetzt irgendwie abknutschen oder so. Wir verhalten uns vor den Kindern wie normale Freundinnen, die gern was zusammen unternehmen, halt mit den Kids. Wieso sollte man das nicht tun? Aber halten uns natürlich vor den Kindern zurück.
Crazy. Und ihr seid, und was bedeutet das, dass ihr zusammen seid? Also was hat das,
finde ich, verstehe die Frage nicht.
Also das ist,
ich glaube, du verstehst die Frage dann selber.
Habt ihr dann so Zeiten in der Woche, wo ihr euch trefft oder Dates oder?
Ja, klar. Nee, wir wohnen jetzt nicht alle unter einem Dach. Nee, wir gucken halt natürlich, wie passt so eine Arbeit, wie passt es terminlich. Und dann sieht man sich halt ein paar Mal in der Woche. Sie wohnt halt 2 Stunden weg.
Okay.
Aber ja.
Crazy. Mhm. Ja, verrückt. Also vielleicht kommst du dann nochmal irgendwann vorbei extra, weil das ist eigentlich echt ein sehr spannendes Thema.
Es ist, ja.
Und ich glaube, ich interessiert so viele Leute, weil das ist echt, glaube ich, dieses, klappt sowas, Polygames oder nicht und so. Diese Frage stellt sich ja jeder irgendwie.
Du, manchmal. Es gibt Tage, da wache ich auf und denke mir, ja, geil, das klappt mega gut. Und dann gibt es Tage, wo ich denke, oh mein Gott, ich buddel mir jetzt ein Loch und dann, ciao, ich mag nicht mehr. Es gibt's auch, es gibt auch einfach so emotional sehr geladene Phasen. Wir waren jetzt zum Beispiel erst vor kurzem im Sommerurlaub, also halt meine Familie, sprich mein Ehemann und meine 2 Kinder. Und ich war im Urlaub, es war halt super schmerzhaft, dann wiederum auf der Seite mit meiner Freundin, weil es natürlich, man möchte natürlich auch irgendwie gern zusammen in den Urlaub fahren, das ist aber halt super schwierig. Ja, also das gibt dann
aber auch für deinen Partner krass, gell? Also der muss halt echt auch richtig zurückstecken eigentlich, ne?
Es ist halt oft so ein Ungleichgewicht, aber du kannst es nie jedem recht machen und das ist so.
Ja, kam er da mal mit so einer Sache um die Ecke, dass er dachte, ja, wenn du das jetzt machst, dann kann ich es ja wohl auch machen?
Also wir haben schon Abmachungen, dass er auch, also wir halt quasi eine offene Ehe haben.
Also ihr habt eine offene Ehe?
Ja.
Cool. Und das glaubst du, ist für euch wirklich funktioniert? Also man kann ja immer nicht sagen, dass das für immer irgendwie so ist. Nichts aber im ist Moment immer. Funktioniert das für euch beide gut?
Nichts ist für immer. Im Moment funktioniert es. Und man kann so schwer die Zukunft steuern oder beeinflussen. Es passiert alles irgendwie, finde ich, aus dem Grund. Und ich möchte nicht irgendwann verbittert sein und mir denken, boah, eigentlich hätte ich gern das und das und das noch erlebt, aber habe ich nie. Und warum? Weil man sich selber im Weg steht. Und warum? Warum? Wer sagt dir denn, dass du das nicht kannst? Das sagt niemand. Niemand sagt, es ist verboten oder es ist halt so dieses, die Gesellschaft sagt, es gehört sich nicht. Aber was interessiert denn mich, was die Gesellschaft sagt, was mein Nachbar denkt? Das interessiert mich halt nicht. Und das ist, glaube ich, eine Einstellungssache, wenn du sagst, boah, das ist mir ehrlich gesagt scheiß Bums egal, was jetzt die Gertrude von nebenan, ob die sich jetzt, ob die mit der Nase die an der Fensterscheibe sich die Nase platt drückt und schaut, was das bei mir für ein Auto vorfährt, um dann irgendwelche wilden Geschichten sich zu spinnen. Warum tut sie das? Warum tut sie das? Weil ihr langweilig ist. Ja. Und warum ist ihr langweilig? Weil sie selbst vielleicht irgendwelche Wünsche im Leben hat oder hatte, die sie nie erfüllt hat. Und jetzt in ihrem mit ihren 25 Katzen zu Hause irgendwie verbittert ist.
Nichts gegen Leute mit 25 Katzen, aber hey, it's weird.
Keine Ahnung, ich will, ich, die Menschen, denen das, glaube ich, am meisten sauer aufstößt, sind halt die, die selber eigentlich vielleicht sich mehr vom Leben gewünscht hätten und aber halt nie die Gelegenheit ergriffen haben. Und das ist dann wieder so, dass mich das eigentlich eher traurig macht für die und nicht in Bezug auf mich.
Ja. Ja, cool, dass du da so denkst und einfach voll bei dir bist und dir denkst, so, ey, das ist mein Leben, das gestalte ich mir so, wie ich Bock drauf habe. Letzte Frage noch, musst du auch nicht beantworten, wenn es dir zum Team ist, aber hast du und dein Mann jetzt weniger oder mehr Sex als vorher?
Oh, das ist sehr schwierig. Am Anfang war es definitiv mehr, weil du dieses Feuer einfach wieder entdeckst in dir. Also gerade so dieses, das verliert man, finde ich. Als Frau verlierst du irgendwann dieses Feuer, diese Leidenschaft, so dieses, wenn du ein Kind geboren hast. Das ist einfach ein Prozess, bei dem dieses Feuer erlischt.
Aber ich finde, das kann schon wieder, also da lodert schon auch wieder.
Und dann, es kommt irgendwann wieder. Es kommt irgendwann wieder. Das ist genau der Punkt. Aber die Frage ist, kommt es wieder von selber? Fachst du es an? Oder lässt du es vielleicht einfach verglühen, weil du das gar nicht vermisst oder weil du es vielleicht gar nicht merkst? Und für mich war ganz klar, in diesem Prozess, vor allem im Wochenbett und so weiter, als ich dann gemerkt habe, oh, mein Körper ist so, der ist ja, gar
also
nicht mehr
meins. Ja, Wochenbett
hat
bei mir jetzt auch kein Feuer gelodert, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ich wollte halt dieses Gefühl wieder haben und das hat definitiv dieses Feuer eben wieder entfacht. Und am Anfang, als es so frisch entfacht war, war das definitiv mehr mit dem eigenen Mann dann auch wieder. Die haben am Anfang definitiv davon profitiert. Mhm. Jetzt ist es natürlich immer stimmungsabhängig und die Stimmung bietet natürlich sehr viel Zündstoff momentan. Also das ist immer tagesformabhängig, wie gerade so die Stimmung zu Hause ist natürlich.
Ja, wie überall.
Ja,
das also eigentlich alle. Wie auch halt in einer monogamen Beziehung.
Absolut,
im Prinzip,
das kennt
ne?
jeder. Das kennt jeder.
Hey Simone, danke, dass du heute da warst.
Ja, danke, dass
es war sehr spannend heute mit dir. Und,
das war eine wilde Folge auf jeden Fall.
Das war eine sehr, also ich muss schon sagen, der Themenswitch war auch ein bisschen
ich bin gespannt,
radikal.
Ich bin super gespannt, wie die heißt.
Wow. Mösi und ihre Liebschaft.
Oh, bitte irgendwie so einen ganz trashigen Schnulzenroman.
Nee, das ist hier kein Trash-Podcast, Simone.
Entschuldigung.
Okay? Da kommt überhaupt kein Trash-Titel rein.
Wir nennen es
Mösi und ihre Mösi. Das hat hier alles einen kulturellen Background, ja? Hey, danke, dass du da warst. Und für mehr Fun folgt der Mösi unbedingt auf Instagram. Das tue ich schon lange und liebe das sehr. Ist sehr lustig.
Das kann ich nur zurückgeben.
Aber auch deep.
Danke.
Tschüss.
Tschüssi.